Podcast der GEW Baden-Württemberg. Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.
Hallo, mein Name ist David Warneck, ich bin Kreisvorsitzender der GEW Esslingen-Nürtingen.
Und ich bin Thomas Reck, Leiter der Rechtsschutzstelle im Bezirk Südwürttemberg. Im Video geht es jetzt um die Grundfragen des Beamtenrechts. Und wir hoffen, dass du dann nach dem Clip die Fragen im Kapitel beantworten kannst. Los geht's!
Wir kennen zwei grundlegende Beschäftigungsverhältnisse von Lehrkräften. Der deutlich kleinere Teil der Lehrkräfte steht in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis mit dem Land Baden-Württemberg. Diese Beschäftigten werden als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder als Tarifbeschäftigte bezeichnet. Als Rechtsgrundlage gelten hier ein vom Arbeitgeber mit der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer unterschriebener Arbeitsvertrag, der zugrunde liegende Tarifvertrag der Länder, TVL, und weitere Schutzgesetze, wie zum Beispiel das Kündigungsschutzgesetz. Die Probezeit bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beträgt 6 Monate. Die Regelform der Beschäftigten ist aber das Beamtenverhältnis, weil Lehrkräfte mit der Staatsaufgabe Bildung hoheitsrechtliche Aufgaben erfüllen. Sie wirken an Verwaltungsakten mit und greifen in die Rechtssphäre der Bürgerinnen und Bürger ein. Sie stehen daher in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Das Beamtenverhältnis entsteht durch Ernennung. Das ist ein Verwaltungsakt. Beamtinnen und Beamte schwören einen Diensteid, auch Amtseid genannt, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Dem muss formstreng eine Aushändigung einer Urkunde folgen, bevor das Beamtenverhältnis begründet ist.
Rechtsgrundlagen für das Beamtenverhältnis sind das Grundgesetz, das Landesbeamtengesetz, das Beamtenstatusgesetz und das Landesbeamtenversorgungsgesetz. Die Probezeit beträgt im Regelfall 3 Jahre. Sie kann auf 1 Jahr verkürzt werden oder auf maximal 5 Jahre verlängert werden.
Die hergebrachten Grundsätze des Beamtentums wurden im preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 ausgestaltet und in der Weimarer Republik verfestigt. Daher wirken manche Begriffe aus heutiger Sicht veraltet. Die Treue- und Fürsorgepflicht ist ein Beispiel dieser hergebrachten Grundsätze. Die Beamtinnen und Beamten verpflichten sich darin zum vollen persönlichen Einsatz gegenüber dem Dienstherrn. Der Dienstherr verpflichtet sich, die Beamtinnen und Beamten bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung zu schützen und für das Wohl der Beamtinnen und Beamten und deren Familien zu sorgen. Nach dem Alimentationsprinzip stellen Beamtinnen und Beamten dem Dienstherren ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung und werden vom Dienstherren amtsangemessen besoldet und versorgt. Das ist auch bei Krankheit, Dienstunfähigkeit oder der Pension der Fall. Weil im Beamtentum das Lebenszeitprinzip gilt, ist diese Versorgung grundsätzlich lebenslang gegeben. Nach dem Eignungs- und Leistungsprinzip muss bei Beamtinnen und Beamten die fachliche, die gesundheitliche und die charakterliche Eignung vorliegen.
Der berufliche Werdegang der Beamten kann sich entsprechend dem sogenannten Laufbahnprinzip nur in genau vorgesehenen Bahnen entwickeln. Die Laufbahngruppen der Lehrkräfte sind der gehobene und der höhere Dienst. In den Laufbahngruppen einfacher und mittlerer Dienst sind keine Lehrkräfte beschäftigt. Im Vorbereitungsdienst oder auch Referendariat führen Beamtinnen auf Widerruf die Dienstbezeichnung Lehreranwärterin, Lehreranwärter oder Referendar, Referendarin. Sie haben selbst noch keine Amtsbezeichnung. Die einheitliche Amtsbezeichnung für die neuen Lehrämter, Grundschule sowie Werkreal, Hauptschule und Realschule und auch die Sonderpädagogik heißt jetzt Lehrer und Lehrerin. Daneben gibt es noch die Amtsbezeichnungen Fachlehrerin und technische Lehrerin. Die Amtsbezeichnung für Lehrkräfte im höheren Dienst ist dann im Eingangsamt Studienrat oder Studienrätin. Ein wichtiger Grundsatz im Beamtenverhältnis ist auch die Amtshaftung. Das Land tritt nämlich für finanzielle Schäden ein, die BeamtInnen in Ausübung ihres Amts verursacht haben. Das Land kann aber dann die Beschäftigten in Regress nehmen, falls diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
Es wird zwischen sachlichen und persönlichen Einstellungsvoraussetzungen unterschieden. Zu den sachlichen Einstellungsvoraussetzungen braucht es zum Beispiel das Land Baden-Württemberg als Dienstherren. Die Planstelle muss vom Landtag beschlossen werden und die Einstellung muss über ein richtiges Verfahren erfolgen. Als persönliche Einstellungsvoraussetzung müssen die Bewerberinnen und Bewerber zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder auch EU-Bürger oder EU-Bürgerin sein oder Bürger, Bürgerin eines anderen Vertragsstaates. Sie müssen die entsprechende Vorbildung mitbringen und dürfen das Höchstalter von 42 Jahren nicht überschritten haben. Dazu kommen anrechenbare Erziehungszeiten pro Kind 2 Jahre. Die Amtsfähigkeit belegen die Bewerberinnen und Bewerber mittels erweitertem polizeilichen Führungszeugnis. Bei Freiheitsstrafen ab 1 Jahr sind die Beamtinnen und Beamten nicht mehr amtsfähig. Das gilt auch bei einschlägigen Delikten wie dem Besitz von Kinderpornografie oder bei Sexualdelikten, die noch unterhalb der Jahresgrenze liegen. Die Dienstfähigkeit haben Beamtinnen und Beamte bereits vor dem Vorbereitungsdienst durch eine ärztliche Untersuchung feststellen zu lassen. Ist in der Bescheinigung nichts weiteres vermerkt, gilt die Feststellung der Dienstfähigkeit auch für die Einstellung auf das Beamtenverhältnis auf Probe.
Auch geordnete wirtschaftliche Verhältnisse müssen BeamtInnen bei der Einstellung vorweisen. Das machen sie mittels Unterschrift. Heißt das dann, du darfst keine Schulden gemacht haben, als ein Auto finanziert oder ein Haus gekauft haben? Doch mit der Unterschrift bestätigst du nur, dass du in der Lage bist, deine Schulden wieder zurückzuzahlen. Der von David angesprochene Amtseid ist ebenfalls eine ganz entscheidende Einstellungsvoraussetzung. Nur wer ihn leistet, kann eingestellt werden. Für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit muss dann noch zusätzlich die sogenannte Bewährung in der Probezeit erfolgen. Wie endet nun das Beamtenverhältnis? Die Beendigung des Beamtenverhältnisses erfolgt zum einen durch Entlassung. Nach dem Vorbereitungsdienst erfolgt eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf automatisch. Weitere Gründe für die Entlassung können sein der Verlust der Staatsangehörigkeit, der Verlust der Amtsfähigkeit oder auch der eigene Antrag auf Entlassung. Dann kann zur Entlassung führen, wenn man dienstunfähig wird, bevor man die 5 Jahre Wartezeit erfüllt hat. Nach entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen oder bei mangelnder Bewährung während der Probezeit endet das Beamtenverhältnis ebenfalls durch Entlassung. Auch mit dem Eintritt in den Ruhestand endet das aktive Beamtenverhältnis und man wird Ruhestandsbeamter.
Aus den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums mit all seinen Prinzipien ergeben sich eine Vielzahl an Rechten und Pflichten. Diese gehen deutlich über das in einem privaten Arbeitsverhältnis stehende Maß hinaus. Mit dem Eintritt in das Beamtenverhältnis unterwirft sich die Beamtin oder der Beamte diesen Pflichten und den damit verbundenen Einschränkungen. Aus den Einschränkungen erwachsen dann aber auch zusätzliche Rechte. Rechte und Pflichten entsprechen einander. Thomas wird jetzt zunächst auf die Pflichten eingehen.
Die Pflichten lassen sich in 3 Gruppen unterteilen. Einmal in die Dienstleistungspflichten, dann in die Treuepflichten und abschließend in die Verhaltenspflichten. Nach dem Beamtenstatusgesetz sind Beamtinnen zum vollen persönlichen Einsatz verpflichtet. Dazu gehört, dass sie ihren Unterricht ordnungsgemäß vorbereiten, nachbereiten und abhalten, dass sie auf Fortbildung gehen, dass sie die Aufsicht übernehmen, für die sie eingeteilt werden oder auch Mehrarbeit in einem festgelegten Umfang erfüllen. BeamtInnen sind grundsätzlich weisungsgebunden und haben darüber hinaus die Pflicht, ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Die Treuepflicht umfasst die Verfassungstreue, wie schon öfters gehört, das Ablegen des Diensteids und aktuell auch noch das Streikverbot für BeamtInnen. Innerhalb der Treuepflicht fordert die sogenannte Loyalitätspflicht die Beamtinnen auf, Bedenken gegen Anweisungen oder Zustände an der Schule zunächst nur intern vorzubringen und gegenüber dem Vorgesetzten geltend zu machen. Du kennst das unter dem Begriff Remonstrationspflicht. Wenn der Schulleiter, die Schulleiterin darauf beharrt, ist es eben dann der nächsthöheren Dienststelle zu melden und deren schriftliche Antwort abzuwarten, bevor es die einzelne Lehrkraft von ihrer eigenen Verantwortung entbindet. Eine Flucht an die Öffentlichkeit verbietet sich den Beamtinnen in einem solchen Fall. Im Allgemeinen gilt, dienstinterne Dinge bleiben in der Schule und dürfen nicht im privaten Raum verbreitet werden. Beamtinnen sind grundsätzlich zu achtenswürdigem Verhalten verpflichtet, auch außerhalb des Dienstes.
Unter die Verhaltenspflichten fällt auch die Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht. An die Neutralität von Lehrkräften werden dabei in der Öffentlichkeit hohe Anforderungen gestellt. Die Lehrkraft muss bei der Darstellung kontroverser Themen im Unterricht alle dazu vertretenen Auffassungen sachlich darstellen, um den Schülerinnen und Schülern eine eigene Meinungsbildung zu ermöglichen. Dabei darf die Lehrkraft in der Diskussion durchaus ihre eigene Meinung haben. Das ist im Interesse und der Glaubwürdigkeit bei den Schülerinnen und Schülern vielleicht sogar notwendig. Über Angelegenheiten, die im Rahmen der Tätigkeit bekannt geworden sind, dürfen Beamtinnen und Beamte aber nur sprechen, wenn es aus dienstlichem Anlass erforderlich ist. Das fällt unter den Begriff der Amtsverschwiegenheit. Beamtinnen und Beamte haben eine Pflicht zur Einhaltung des Dienstweges und dürfen auch keine Belohnungen und Geschenke oder sonstige Vorteile annehmen. Ausnahmen bedürfen immer der Zustimmung der Schulleitung. Geschenke mit ideellem Wert, zum Beispiel eine Bastelarbeit von Schülerinnen oder Schülern, dürfen in der Regel angenommen werden. Nähere Informationen dazu findest du auch im GEW-Jahrbuch.
Und was sind dann die Folgen von Pflichtverletzungen? Wenn BeamtInnen schuldhaft, das heißt vorsätzlich oder fahrlässig, die Pflichten verletzen, liegt ein Dienstvergehen vor. Vorsätzlich meint, gegen die Pflicht wird bewusst verstoßen. Fahrlässig meint, durch Überlegung und Erkundigung, zum Beispiel beim Vorgesetzten, hätte der Beamte die Beamtin erkennen können, dass hier eine Pflichtverletzung vorliegt. Weil Beamtinnen immer eine Vorbildfunktion haben, dürfen sie auch im Privatleben dem Ansehen des Amtes nicht schaden. Aber es gilt, ich zitiere, ein Verhalten außerhalb des Dienstes ist aber nur dann ein Dienstvergehen, wenn es in besonderem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. Ein Disziplinarverfahren nach dem Landesdisziplinargesetz wird durch die zuständige Behörde, die Disziplinarbehörde, lauter Zungenbrecherbegriffe, für uns ist das in der Regel das Regierungspräsidium, eingeleitet oder auf Antrag der Beamtin des Beamten selbst. Im Anschluss an die Ermittlungen und die abschließende Anhörung wird das Verfahren eingestellt oder per Disziplinarverfügung durch die Disziplinarbehörde eine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen. Das ist dann ein Verwaltungsakt mit der Möglichkeit zum Widerspruch bzw. zum Verwaltungsgerichtsverfahren.
Die Spanne zwischen Disziplinarmaßnahmen geht vom Verweis bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder sogar der Aberkennung des Ruhegehalts. War eine Amtspflichtverletzung vorsätzlich oder grob fahrlässig, kann das Land Baden-Württemberg beim Schadenersatz nach der Amtshaftung auch die Beamtinnen und Beamten in Regress nehmen. Verstößt die Verletzung einer Beamtenpflicht auch gegen das Strafgesetz, hat das auch strafrechtliche Folgen, zum Beispiel beim Vorwurf der Bestechlichkeit oder dem Bruch der Amtsverschwiegenheit.
Dann kommen wir noch zu den Rechten der BeamtInnen. Die Vielzahl der Rechte ist im Skript einzeln aufgelistet. Ich will hier nur einige Beispiele nennen. Zu den vermögenswerten Rechten zählen die Besoldung, die Beihilfe in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen oder das Ruhegehalt. Einen weiteren Block bilden die Fürsorgerechte. Darunter fallen das Recht auf Urlaub oder auf Teilzeitbeschäftigung. Auch der Mutterschutz, die Elternzeit und die Schwerbehindertenfürsorge fallen darunter. Abschließend stehen die sogenannten Schutzrechte. Für BeamtInnen gelten die Grundrechte nach dem Grundgesetz, wie auch für Schülerinnen und Schüler. Sie haben Rechte rund um die Personalaktenführung, wie zum Beispiel die Einsichtnahme oder die Löschung. Auch die lebenslange Anstellung, das Antrags- und Beschwerderecht und das Recht auf Beteiligung der Personalvertretung fällt unter diese Schutzrechte.
Wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen und wünschen dir nun viel Erfolg bei deiner Prüfung.